Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mit dem Titel De-Risking durch Kryptowährungen. Ja, dieser Begriff De-Risking ist relativ alt bekannt, und zwar uralt bekannt natürlich vom eigentlichen Sinne. Dennoch habe ich den Begriff jetzt in dieser Form selten so häufig gehört wie in den letzten Wochen. Und De-Risking bedeutet im Prinzip ja nichts anderes als Diversifikation, also Streuung. Und Streuung, ich bin ja auch ein gelernter Bankkaufmann, der auch im Wertpapierhandel sehr, sehr lange, viele Jahre aktiv war. Also Diversifikation und Streuung, das sind ja jetzt Begriffe in der Portfoliotheorie, auch in der modernen Portfoliotheorie, begründet oder enorm weiterentwickelt durch Harry Markowitz damals, die jeder Banker und jeder Vermögensmanager, jeder Vermögensverwalter ja in vielen Bereichen durchgepaukt hat. Und man muss da jetzt gar nicht hochmathematisch gebildet sein, sondern es gibt ja auch altbewährte Weisheiten. Also nicht alle Eier in einen Korb legen oder nicht alles auf eine Karte setzen. Das kennt man ja zu Genüge. Und das gilt natürlich nicht nur für die unterschiedlichsten Lebensweisheiten, sondern das gilt natürlich auch gerade für Kapitalanlagen. Und ich bin ja ein gebürtiger Schwabe, und bei uns Schwaben ist es ja so, da kennt man immer die Lebensweisheit, Sparer, spare, Häusle bauen. Das ist aber natürlich nicht die einzige, sondern bei uns gilt eben auch, wer streut, rutscht nicht aus. Und wer streut, rutscht nicht aus, das bezieht sich jetzt eben nicht nur auf den Winter, also dass man streut und nicht ausrutscht, sondern auch auf viele Dinge im Leben. Also dass man eben diversifiziert, und wenn man diversifiziert, dann betreibt man automatisch natürlich auch De-Risking, also eine Risikoreduktion. Also dass man einfach Risiken im Leben, in der Kapitalanlage, im Beruf, in den unterschiedlichsten Bereichen einfach reduziert. Und in letzter Zeit ist eben ja dieser Begriff des De-Risking auch in der Politik für politische Entscheidungsträger, auch für geopolitische Aspekte wieder ganz, ganz stark in den Mittelpunkt gerückt. Und es hat natürlich Gründe. Deutschland hat über Jahrzehnte in seiner Politik natürlich De-Risking und Diversifikation in Bezug auf die Energiepolitik sträflichst vernachlässigt und massive Klumpenrisiken gebildet. Das heißt, man hatte eben eine gigantisch hohe Abhängigkeit quasi von einem Anbieter, und dieser Anbieter heißt in dem Fall eben Russland. Also man war abhängig wie der Fisch vom Wasser von Russland in Bezug auf Gas, in Bezug auf Öl, und dann kam es eben zu Verwerfungen durch den Kriegsausbruch in der Ukraine, und es ist eben passiert, was eben nicht passieren sollte, also praktisch einen Crash am Energiemarkt. Und wenn man dann alles auf eine Karte gesetzt hat, dann gibt es eben Probleme, und diese Probleme, das ist natürlich auch das Traurige, das haben ja dann die Bürger und die Unternehmen, die Konsumenten und die Verbraucher ausbaden müssen oder müssen das natürlich nach wie vor ausbaden durch exorbitant hohe oder gestiegene Inflationsraten und natürlich auch Energiepreise für Strom, für Gas, für Öl, für Lebensmittel natürlich auch, weil viele Lieferketten auch zusammengebrochen sind und die Preise im Allgemeinen gestiegen sind. Also hier zeigt sich auch, dass es auch für Staaten ganz, ganz wichtig ist, eben De-Risking zu betreiben. Und ich möchte hier nur noch mal meine Wahlheimat auch positiv hervorheben. Also wenn ich jetzt mal einen kurzen, etwas breitere oder eine kürzere, etwas makroökonomische Einleitung heute machen darf. Ich komme dann schon noch zum eigentlichen Thema, zu den Kryptowährungen. Aber das ist eben auch ganz etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man von makroökonomischen Entwicklungen eben auch auf die Mikroökonomie und somit auch die Kryptoökonomie viele Dinge dann ableiten kann und intelligent eben strukturieren kann. Also in meiner Wahlheimat, wir sehen ja nach wie vor relativ hohe Inflationsraten. Auch wird davon ausgegangen, dass in Amerika vermutlich weitere Zinserhöhungen drohen dürften. Die Arbeitsmärkte sind auch enorm stabil. Das heißt, für die Federal Reserve werden weitere Zinserhöhungen natürlich jetzt auch somit immer plausibler werden bei weiter hoher Inflation. Und dadurch bekommt man natürlich die Inflation auch in den Griff. In Europa ist es so, also gerade in Ländern wie Deutschland oder Österreich, die Europäische Zentralbank hat natürlich viel zu spät reagiert. Deswegen ist die Inflation in Europa ein größeres Problem, aber man muss hier eben auch nicht diversifizieren, sondern differenzieren. Und ich habe jetzt viele Berichte in der letzten Zeit gelesen, wie toll die Schweiz das eben macht. In der Schweiz sind die Inflationsraten jetzt gesunken auf 1,7%. Das ist ja alles auch richtig, aber die Schweiz hat natürlich in Europa eine Sonderstellung, allen voran natürlich auch durch den eigenen Währungsraum, also durch die eigene Währung mit dem Schweizer Franken und durch die Nicht-Einbettung eben in die Eurozone. Das muss man natürlich beachten. Aber es gibt in der Tat ein Land in Europa, das hat eine Inflationsrate, die niedriger ist als die der Schweiz, nämlich von 1,6%, also die Juni-Inflationsraten nehme ich hier mal her. Die Schweiz hat 1,7%. Und dieses Land ist sehr wohl vergleichbar mit Ländern, wo die Inflationsraten noch weit über 5% liegen, wie Deutschland und Österreich. Und dieses Land heißt Spanien, also meine Wahlheimat. Wir haben in Spanien mittlerweile eine Inflationsrate von 1,6%. Kann man ja fast nicht glauben, wenn man immer noch im Hinterkopf hat, ja, diese Südländer, die wirtschaften alle so furchtbar schlecht. Und wir in Mitteleuropa oder Nordeuropa, wir machen das alles viel besser. Nee, also dadurch, dass ich hier 18 Jahre jetzt in Spanien lebe, muss ich sagen, in vielen Bereichen finde ich die Politik hier, bei aller Kritik, wo man ja immer äußern kann, aber sehr, sehr gut. Und gerade natürlich auch in Bezug auf die Energiepolitik, die natürlich hier einen massiven Anteil dazu leistet, dass die Inflationsrate so niedrig ist. Und warum? Ja, weil Spanien sich natürlich nicht die letzten Jahrzehnte abhängig gemacht hat wie ein Fisch vom Wasser von Russland, sondern weil Spanien eben die größten Gasspeicher hat in ganz Europa. Spanien hat enorm viele Häfen durch seine geografische Lage natürlich. An vielen Häfen stehen diese gigantischen Gasspeicherterminals und dadurch war Spanien eben auch nicht gezwungen, jetzt damals zu Mondpreisen einzukaufen und alles Mögliche zu machen mit Gaspreisumlage und Energiesonderfonds und so weiter, sondern die haben auch Deckelungen gemacht, also wenn ich hier getankt habe, also Benzin oder Diesel getankt habe, dann habe ich in dieser hohen Inflationszeit eben immer einen Ausgleich bekommen, direkt an der Tankstelle. Also nicht bürokratisch über 25 Ecken und einen Antrag stellen müssen, sondern man hat das direkt einen Abzug bekommen auf der Tankrechnung. Fand ich super gelöst, unbürokratisch und direkt. Und auch bei der beim Gas und beim Strom gab es eben Preisbremsen, die eben hier festgelegt worden sind. Dann hat Spanien ein gigantisch großes Gasnetz bzw. ein Pipeline-Netz und es gibt eben eine Pipeline, die führt nach Algerien, also nicht nach Russland, sondern nach Algerien. Das sind auch alles Komponenten eben der Diversifikation. Und deswegen ist es so wichtig, dass nicht nur Staaten die Risking betreiben, sondern dass auch sie als Privatperson sich das als Vorbild nehmen und in diesem Falle halt als warnendes Vorbild. Was passiert, wenn man zu stark auf eine Karte setzt? Dann, wenn diese Karte eben nicht mehr ausgespielt werden kann, wie jetzt eben die deutsch-russische Karte in diesem Fall und die hohe Abhängigkeit von der Energie, dann kommt es eben zu Problemen. Und das, was eben in diesem Segment gilt, das gilt eben auch für Kapitalanlagen. Wer streut, rutscht nicht aus. Diversifikation, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und das heißt eben, dass man in der Grundlage, wenn man Kapital anlegen möchte, jetzt zumindest mal nicht nur eine Aktie kauft oder gar keine Aktie kauft und nur Anleihen hat oder nur Gold hat oder nur Bitcoin hat, also indem man Klumpenrisiken bildet, sondern indem man diversifiziert. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Anlageklassen, also Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Anleihen, also Zinsprodukte und sonstige alternative Investments, sondern auch in Bezug auf Anlagestrategien, wenn man im Aktienbereich ist oder im Anleihenbereich unterschiedliche Branchen und natürlich auch eine weitergehende Diversifikation macht in Bezug auf Länder, auf Rechtsräume. Wenn ich all meine Aktien bei einer Bank in Deutschland habe, dann ist das nicht schlecht. Aber ich bin auch nicht unbedingt ganz gut diversifiziert. Ich habe lieber meine Aktien bei einer Bank in der Schweiz, bei einer Bank in Liechtenstein, bei einer Bank in Deutschland. Also ich habe es lieber auch da noch ein bisschen weiter diversifiziert oder bei einer Bank in Kanada. Also man kann da auch noch deutlich weiter diversifizieren. Und das sind eben die grundlegenden Arithmetiken, das sind eben die grundlegenden Strategien und Methoden, wie auch Superreiche eben vorgehen. Die schaffen auch Strukturen, die gründen noch eigene vermögensverwaltende Gesellschaften, die gründen Family Offices, die machen Beteiligungen, die diversifizieren ihr Kapital in diese Welt hinaus. Und wenn sich dann in einem bestimmten Raum die Rahmenbedingungen verschlechtern, ja, dann ist eben Kapital ein scheues Reh, dann wird dieses Kapital abgezogen und eben woanders hin platziert. Und aktuell ist dieses De-Risking eben jetzt nicht nur mit Bezug auf Russland auch sehr, sehr häufig benutzt worden, sondern natürlich auch in Bezug auf China. Und zwar bei China müssen natürlich auch jetzt viele Unternehmen und auch Staaten schauen, dass sie eben De-Risking betreiben, nämlich in Bezug auf Abhängigkeiten von Lieferketten und eben auch von Lieferanten, also dass das besser diversifiziert wird. Also in der Wirtschaft bedeutet das De-Risking dann eben, dass Unternehmen analysieren, beispielsweise bei welchen Rohstoffen oder Produkten sie besonders abhängig sind von chinesischen Produzenten oder Lieferanten. Und wenn man dann diese Klumpenrisiken analysiert und identifiziert hat, folgt dann eben dieses De-Risking, die Suche nach neuen, weiteren Bezugsquellen in anderen Ländern. Und genau so sollten Sie eben als Investor auch vorgehen, wie so ein Trüffelschwein. Also zu suchen, was kann ich denn noch Intelligentes dazu mischen in meinem Vermögensmanagement, um eben Risiken zu reduzieren, auf der einen Seite Risiken zu diversifizieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch Chancen zu optimieren, weil das sind natürlich zwei Wege, die hier eben identisch sind. Also wenn man Risiken reduziert und in andere Bereiche investiert, dann kann man hier eben auch Chancen nutzen. Und jetzt komme ich eben zu meinem heutigen eigentlichen Thema, weil das machen jetzt auch interessanterweise immer mehr institutionelle Investoren in Bezug auf Kryptowährungen. Sie bekommen das ja alle mit, auch aus den Medien. Dieser BlackRock Bitcoin Trust Antrag beispielsweise oder Fidelity hat auch einen Antrag gestellt oder VanEck. Also es gab jetzt einige große Vermögensverwalter, die eben ganz klar das Signal geliefert haben, dass sie eben auch die Anlageklasse der Kryptowährungen, allen voran die Kryptoweltleitwährung Bitcoin, in ihre Portfolien, in ihre Vermögensverwaltungsstrategien mit aufnehmen werden. Und das ist eben sinnvoll, das ist intelligent. Und Sie, also alle von Ihnen, die ja auch schon länger bei CryptoX dabei sind, ja, die können sagen, ja, aber das habe ich ja schon lange gemacht. Also ich war schlauer wie BlackRock oder wie Goldman Sachs, sondern ich habe ja schon vor vielen Jahren auch den Bitcoin dazugemischt oder auch den Bitcoin in den Bitcoin investiert. Jetzt kommen die Großen. Und normalerweise ist es ja auch in vielen Märkten eher so, da sind erstmal die Großen da und dann steigen die Kleinanleger ein. Also in diesem Markt der Kryptowährungen ist es schon in einigen Bereichen so, dass jetzt dieses institutionelle Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit eben zunehmend in diese Märkte fließen wird. Und das ist natürlich positiv für die Rechtssicherheit, für die Marktakzeptanz und natürlich auch für zukünftige Adaptionen, also so die sogenannten Adoptions, die eben hier dann weiter vorangetrieben werden. Und gleichzeitig ist die Regulierung, die ja immer von vielen so kritisiert wird, genau der Rahmen und der Nährboden, der dafür eben verantwortlich ist. Weil diese institutionellen Investoren, die können eben nur investieren, wenn die regulatorischen Rahmenbedingungen auch passen. Und deswegen habe ich aktuell eine sehr, sehr interessante Studie gelesen, und zwar von Laser Digital. Also Laser Digital ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so bekannt. Das ist eine Tochtergesellschaft von Nomura. Ja, wahrscheinlich ist Nomura auch nicht so besonders bekannt bei uns in Deutschland oder Österreich, aber Nomura ist ein ganz, ganz bedeutender Vermögensverwalter auch. Und Laser Digital ist eben die Tochtergesellschaft von Nomura für digitale Vermögenswerte. Und diese Gesellschaft, also Laser Digital, hat vor kurzem eine unabhängige globale Umfrage bei professionellen Anlegern, also den sogenannten institutionellen Investoren, durchgeführt in 21 Ländern. Und diese institutionellen Investoren, die stammen aus den Bereichen Pensionsfonds, Vermögensverwalter, Family Offices, Hedgefonds, Investmentfonds, Versicherungsvermögensverwalter und eben auch Staatsfonds. Also durch die Bank ist da alles dabei an institutionellen, was wichtig ist. Und gemeinsam tragen diese institutionellen Investoren, die hier zur Verwaltung ihrer Vermögenswerte befragt worden sind, Werte, also die haben Assets under Management, die verwalten Werte in Höhe von rund 5 Billionen US-Dollar. Also das ist natürlich eine ganz, ganz enorme Summe und die sind tätig eben in Europa, im Nahen Osten, in den USA, in China, in Hongkong, in Südamerika, in Singapur, in Südafrika und in Brasilien. Also auch global ist diese Umfrage jetzt, ich würde jetzt nicht sagen fast flächendeckend, aber beinhaltet eben ganz, ganz große Volkswirtschaften und natürlich mit China, USA und Europa auch die wichtigsten Volkswirtschaften. Und somit sind auch alle wichtigen Finanzzentren in diesem Sektor auch der digitalen Vermögenswerte in der Befragung abgedeckt. Ja, und darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Also ich habe die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie jetzt mal für Sie zusammengefasst. Erste Erkenntnis ist, die überwiegende Mehrheit der Anleger, also dieser institutionellen Investoren, betrachtet digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum und Co. als einen wichtigen Teil der Anlagelandschaft. Und 96% der befragten institutionellen Investoren sehen eben in Kryptowährungen neben traditionellen Anlageklassen wie festverzinsliche Wertpapiere, also Anleihen, Bargeld, Aktien, Rohstoffe, eine Möglichkeit zur Diversifikation ihrer Investitionen. Also, da sind wir wieder bei meinem einleitenden Thema. Institutionelle Investoren entdecken jetzt Kryptowährungen zur Diversifikation und auch zum De-Risking. Also auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Und wenn man jetzt mal in die Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückblickt, wo man den Begriff De-Risking jetzt vielleicht noch gar nicht so gebräuchlich gehabt hat, das machen ja Staaten schon sehr lange, weil sie eben wissen, wie labil ihre Fiat-Währungen sind, also ihre Devisen, ihre Landeswährungen. Und wie machen die das bislang? Eben indem sie Gold investieren. Warum haben denn die Staaten so hohe Devisenreserven in Bezug auf Gold? Ja, das ist Diversifikation, das ist De-Risking. Das liegt ja auch bloß blöd rum, wenn man es jetzt mal ganz böse ausdrücken will und wirft keinen Zinsen ab. Also es wäre ja vielleicht bei manchen Staaten besser, man verkauft das ganze Gold und investiert es in die Infrastruktur oder in die Bildung oder in sonstige Dinge, wo eben Produktivkapital da ist. Nein, ist aber nicht der Fall, sondern es ist eben ein risikodiversifizierender, ein risikoreduzierender Baustein und deswegen ist es sinnvoll, dass man sich dadurch auch ein Vorbild nimmt, auch als Privatanleger, als Bürger, weil es eben so ist, es ist ganz gefährlich, auch richtig zu liegen, wenn der Staat falsch liegt. Also wenn mein Staat pleite geht, dann habe ich auch ein Problem und deswegen investieren auch Menschen stark eben in Edelmetalle und ich bin davon überzeugt, dass das, was jetzt auch institutionelle Investoren erkannt haben, dass Kryptowährungen, 96% der Institutionellen haben das gesagt, eben eine weitere Möglichkeit zur Diversifikation ihrer Investitionen ist, allen voran natürlich der Bitcoin. Und somit der Begriff des digitalen Goldes auch immer mehr mit Leben gefüllt wird. Ja, dann der zweite Punkt, also Anleger, institutionelle Investoren wünschen sich eine stärkere Integration digitaler Vermögenswerte in traditionelle Vermögensanlageklassen. Also mehr als 9 von 10 Befragten, und zwar 91%, möchten, dass digitale Vermögenswerte mit anderen Anlageklassen kombiniert werden können, um Allwetter-Ertragsstrategien zu entwickeln, die dabei helfen, das Inflationsrisiko und die Geldentwertung von Fiat-Währungen zu bewältigen. Ja, was heißt das jetzt auf Deutsch? Auf Deutsch heißt es, genau das, was mit diesen Anträgen derzeit bezweckt werden soll, nämlich, dass eben hier Finanzprodukte entstehen, die den Bitcoin als Basis haben, werden digitale Vermögenswerte in traditionelle Anlageklassen, in traditionelle Anlageprodukte integriert. Also das, was die institutionellen Investoren hier fordern oder sich wünschen, das passiert jetzt. Und wenn dann eben 96% die Möglichkeit haben, darin zu investieren, ja, dann bin ich auch davon überzeugt, dass die Nachfrage eben nach diesen Produkten sehr, sehr stark sein wird, aus dem Bereich der institutionellen Investoren und somit natürlich auch dieser Hype, würde ich jetzt nicht nennen, aber diese Erwartungshaltung, warum die Kurse in der letzten Zeit ja auch deutlich gestiegen sind, absolut gerechtfertigt ist und natürlich weiter auch großes Potenzial eben hier besteht. Dann der dritte Punkt, rund 90% der institutionellen Investoren gaben an, dass es wichtig sei, die Unterstützung eines großen traditionellen Finanzinstituts für einen Fonds oder ein Anlageinstrument für digitale Vermögenswerte zu haben, bevor Sie oder Ihre Kunden erwägen, Geld in diesen Fonds zu investieren. Das ist wiederum jetzt der Aspekt Regulierung und Rechtssicherheit. Es ist natürlich so, dass jetzt ein Family Office nicht hergehen kann und sagen, okay, ich mache jetzt ein Konto bei einer Kryptobörse und dann kaufen wir uns einen Ledger und dann kaufen wir Bitcoin und tun die auf den Ledger. Also so, wie Sie es machen können als Privatanleger. Nein, es müssen hier natürlich zahlreiche regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Und das geht eben bei institutionellen Investoren häufig oder überwiegend nur dann, wenn eben regulierte Finanzprodukte zur Verfügung stehen. Deswegen passt das auch wieder genau damit zusammen, dass jetzt eben diese Anlageprodukte, diese regulierten Anlageprodukte auf Kassabasis, also Spot-Bitcoin-Fonds oder Trusts eben entstehen werden, wo diese Investoren dann auch nutzen können und investieren können. Dann weiterer Punkt, mehr als 4 von 5, und zwar 82% der befragten professionellen Anleger sehen der digitalen Anlageklasse im Allgemeinen und Bitcoin und Ethereum im Übrigen als sehr, sehr positiv eben gegenüber. Also in den nächsten 12 Monaten positiv gegenüber. Also das, Entschuldigung, habe ich jetzt noch außen vor gelassen. Also es ist jetzt nicht so ein Horizont, wo man sagt, ja okay, vielleicht in 2, 3 Jahren überlegen wir das uns auch eben. Also 82% der institutionellen Investoren planen diese Umsetzung auch schon in den nächsten 12 Monaten. Und ja, hier muss man auch nochmal dazu sagen, deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe keine Glaskugel und ich bin ja auch niemand, wo irgendwelche Mondprognosen hier abgibt oder irgendwelche Prognosen, was ja alles Kaffeesatzleserei ist. Aber dieses Umfeld derzeit von verstärkten Institutionellen, die in die Märkte gehen, in Kombination mit dem Halving des Bitcoin, das ja im April, Mai 2024 auch schon von der Tür steht und zu einer weiteren Verknappung auch führen wird, das kann eben natürlich schon ein Sprungbrett sein, auch in der nächsten Zeit, in den kommenden Monaten, für dynamisch steigende Kurse bei Bitcoin und Co., wenn nicht irgendwelche anderen exogenen Einflüsse erfolgen. Also das kann jetzt ein geopolitischer Einfluss sein oder ein kriegerischer. Also wenn jetzt in der Ukraine ein Atomkraftwerk hochgeht oder der Krieg total eskaliert oder eine große Bank oder Kryptobörse pleite geht oder Tether kollabiert oder Binance kollabiert, dann kann das natürlich auch diese Effekte total konterkarieren und wir fallen nochmals in totalen Kryptowinter. Aber langfristig bin ich davon überzeugt, dass auch diese Effekte verkraftbar wären und die müssen ja so nicht kommen. Und ich bin auch derzeit ganz guten Mutes, weil diese Luft, die derzeit auch aus Binance entweicht, also sukzessive, die tut gut, weil das ist auch eine Diversifikation, weil Binance eben so einen hohen Marktanteil im Bereich der Kryptobörsen hatte, sodass hier auch ein Klumpenrisiko da ist nach wie vor, aber dieses Klumpenrisiko wird eben auch immer kleiner. Deswegen bewerte ich derartige Entwicklungen, die auf den ersten Blick negativ sind, auch als positiv, langfristig zumindest, weil auch hier eben Klumpenrisiken reduziert werden. Ja, gehen wir weiter in dieser Analyse von Laser Digital. Nur 3% der Befragten beurteilen die Aussichten für den Sektor negativ. 15% sind neutral. Also, wenn man immer sagt, ja, Institutionelle, die sind alle noch Kryptowährungen sehr negativ gegenüber eingestellt, stimmt nicht. 3% bewerten das negativ. Also 3% ist jetzt eben ein Anteil, der nicht, der bewertenswert positiv eben zu werten ist und eben nicht als negativ bewertet werden kann. und die 15% neutralen, da bin ich mir bei den derzeitigen Entwicklungen auch sicher, dass die tendenziell eher zu den positiven wechseln werden wie zu den negativen, weil im Segment der Vermögensverwalter natürlich auch ein Druck entsteht, weil wenn du bei diesen Entwicklungen als Einzige oder als eine der wenigen gar nicht dabei bist und du hast für deine Kunden gar nicht in Kryptowährungen diversifizierst, dann ist es auch ein Risiko. Also an dem Aufwärtstrend nicht dabei zu sein, ist auch ein Verlust, nämlich die Nichtpartizipation an einem Verlust oder an einer Aufwärtsbewegung. Also wenn ich alle Aktien verkaufe aus meinem Portfolio und mir laufen die Märkte davon, dann habe ich zwar kein Geld verloren im eigentlichen Sinne, aber ich habe trotzdem einen Verlust. Und zwar, ich muss auch die Opportunitäten eben betrachten. Und das machen eben auch viele nicht. Und wenn ich dann diese Opportunitäten auch betrachte und ich war viele Jahre bei einer großen Aufwärtsbewegung dabei, ja, dann tut mir mal so ein Crash auch nicht besonders weh. Und über lange Sicht gleicht sich das eben auch wieder sehr, sehr gut aus, wenn man investiert ist, bleibt oder auch war. Dann weiter, rund 9 von 10, und zwar 88% der institutionellen Investoren geben an, dass sie oder ihre Kunden derzeit darüber nachdenken, in digitale Vermögenswerte zu investieren. 88% sind noch nicht investiert, denken aber darüber nach, zu investieren. Ja, ganz, ganz hervorragender Nährboden und stützt das Ganze, was ich ja bereits ausgeführt habe. Und fast die Hälfte der institutionellen Investoren, also der Pensionsfonds, Vermögensverwalter, Family Office, Hedgefonds, Investmentfonds, Versicherungsvermögensverwalter und Staatsfonds, fast die Hälfte, 48%, betrachtet Bitcoin und Ethereum als Grundlage der Web 3.0 Wirtschaft und stellt daher eine dauerhafte Quelle für Investitionsmöglichkeiten dar. Genau das deckt sich ja auch mit meiner Empfehlung und meiner Strategie, die ich schon seit vielen Jahren verfolge, indem ich Ihnen immer wieder sage, bitte setzen Sie auf Bitcoin und Ethereum als Basisinvestments und darüber hinaus diversifizieren Sie dann breit in weitere chancenreiche Kryptowährungen. Aber den Basisanteil Ihres Kapitals sollten Sie eben auf Bitcoin und Ethereum platzieren. Und das unterscheidet mich ja auch von den vielen Bitcoin-Puristen, Bitcoin-Maximalisten, die eben sagen, nein, nur Bitcoin ist das, die wahre Kryptowährung, alles andere sind Shitcoins. Das sehe ich nicht so. Und mich bestätigt es eben auch, wenn dann diese institutionellen Investoren, da arbeiten jetzt ja auch nicht nur Deppen, sonst hätten sie ja nicht 5 Billionen US-Dollar, das eben auch so bewerten, dass eben Bitcoin und Ethereum die Grundlage eben dieser Kryptoökonomie sein werden. Ein weiteres Viertel, 26%, glaubt, dass sie eine langfristige Quelle von Investitionsmöglichkeiten darstellen, also Kryptowährungen, und gleichzeitig hochspekulative Vermögenswerte sind, während 26%, also weitere 26%, sie lediglich als hochspekulative Vermögenswerte betrachten. Ja, wenn man sich die Volatilitäten von Bitcoin, Ethereum und Kryptowährungen anschaut, dann muss man das natürlich als hochspekulative Vermögenswerte bewerten, rein aufgrund der Schwankungen. Nur, das muss man dann auch dennoch relativieren. Wenn man sich einen US-Dollar anschaut über die letzten Jahrzehnte und auch Jahrhunderte, dann ist der zwar nicht volatil, also der schwankt nicht großartig in der Gegend herum, aber er verfällt halt. Also die Kaufkraft der Fiat-Währungen nimmt immer weiter ab. Und ich bin doch lieber auch in eine Anlageklasse diversifiziert, wo ich zwar weiß, ja, die schwankt enorm, aber sie hat eben die Chance, aufgrund ihrer Ausgestaltung und ihres Zukunftspotenzials dennoch den Wert eben nicht nur zu erhalten, sondern eben auch zu steigern. Ja, dann 88% der Befragten konzentrieren sich eben nicht nur auf die beiden großen Kryptowährungen, also auf Bitcoin und Ethereum, sondern befassen sich auch mit sorgfältig ausgewählten Kryptowährungen jenseits von Bitcoin und Ethereum. Nur 12% sehen keinen Sinn, in andere Kryptowährungen zu expandieren. Auch ein sehr interessanter Aspekt. Also unter den Institutionellen sind eben 88% keine Bitcoin-Puristen und keine Bitcoin-Maximalisten. Und auch die 12% sind jetzt natürlich zu diversifizieren, weil die beziehen sich auf Bitcoin und Ethereum. Das heißt, ob da bei diesen 12% jetzt die Mehrheit auch nur pro Bitcoin ist, war ich auch mal zu bezweifeln. Also ich glaube, dieser Anteil bei den Institutionellen liegt sogar deutlich unter 10%. Aber das ist jetzt rein meine Ableitung von dem Ganzen, weil eben fast die Hälfte, 48%, vorher angegeben hat, Bitcoin und Ethereum als Grundlage zu sehen. Ja, dann Anleger berichten, also institutionelle Anleger berichten über eine breite Palette maximaler Allokationen in digitalen Vermögenswerten innerhalb ihrer Risikogrenzen. Also, ich weiß nicht, ob Sie als Privatanleger mit Risikogrenzen arbeiten in Bezug auf Ihre Allokationen. Ich gehe jetzt mal davon aus, eher nicht. Weil wenn ich manchmal frage, also Leser oder auch auf Vorträgen oder auf Seminaren, wie hoch ist denn Ihr Anteil an Kryptowährungen, dann können mir, also prozentuale Anteil, dann können mir das viele gar nicht sagen. Und wenn man dann noch nachfragt, ist das jetzt Finanzvermögensanteil von der Allokation her, aber Kapitalvermögensanteil, dann wird es noch viel schwieriger. Also Kapitalvermögen zählt beispielsweise auch eine Immobilie mit dazu. Und wenn man das jetzt eben mitrechnet, also wenn man ein Haus hat und dann noch sein Wertpapierdepot und seine sonstigen Werte und vielleicht noch sogar seine Rentenanwartschaften und so weiter auch mit Abzins oder Aufzins und mit einstuft, ja, dann ist der Kryptoanteil vielleicht häufig gar nicht so hoch, wie man sich es eigentlich denkt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch lese oder rede immer mal mit Personen, die haben Allokationsanteile, die gehen Richtung 100%. Oder wenn man jetzt mal die Bitcoin-Puristen nimmt, also wirklich die Hardcore-Bitcoin-Maximalisten, ja, die stecken alles, was sie haben, eben in Bitcoin. Und das ist für mich eben keine intelligente Strategie, weil es eben Klumpenrisiken schafft. Das gibt es aber auch in anderen Anlageklassen, bei Gold. Ich kenne auch Leute, die haben 80-90% von ihrem Gesamtvermögen in Gold. Die fühlen sich aber damit wohl, weil sie eben auch davon ausgehen, alles geht irgendwie in den Bach runter und nur Gold ist das Wahre. Am Ende des Tages ist es ja so, ich bin kein Missionar. Also ich will niemanden missionieren und sagen, nein, du musst das so machen oder du musst das so machen. Jeder soll das machen, mit dem er sich am wohlsten fühlt. Aber meine Empfehlung ist eben die, schon sich dafür zu sensibilisieren, was ist Anlagemanagement, was ist Risikomanagement, wie sieht es denn aus mit Risikogrenzen und wie schaut meine Allokationsverteilung aus, habe ich bestimmte Klumpenrisiken. Und wenn ich die ganz bewusst habe, alles in Ordnung, dann kann man das natürlich so machen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber man muss sich bewusst sein. Und ich stelle halt in Gesprächen fest, oder auch jetzt nach so einem Blog oder Quatschblog, nach so einem Podcast bekomme ich dann immer Zuschriften, wo mir Leser oder Zuhörer eben auch schreiben, ja, danke für die Anregung, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das freut mich natürlich auch, wenn man dann Menschen dafür sensibilisieren kann, mal zu überlegen, ist das, was ich eigentlich so tue, ja auch richtig vom Risikomanagement her und nicht nur vom Anlagemanagement. Und beides muss eben zusammenkommen, also dass man eben risikoadjustierte Renditen sich auch mal anschaut und nicht nur eben die Rendite, oh, mit Bitcoin habe ich super verdient, ja, ich muss halt das Risiko, also die Volatilität, die dem gegenübergestanden hat, schon auch mal ein bisschen mitbewerten. Also jetzt zu den Risikogrenzen der Institutionellen, da ist es natürlich so, da sagt nicht der Fondsmanager oder der Chef vom Family Office, komm, jetzt hauen wir mal wieder ein paar Bitcoin rein ins Portfolio, so wie das Nayib Bukele in El Salvador macht. Wenn es mal fällt, dann kauft er den Dip und dann kauft er was dazu, ohne jegliches Risikomanagement wahrscheinlich, sondern die haben natürlich klare aufsichtsrechtliche Regeln, klare vertragsrechtliche Regeln auch gegenüber ihren Kunden und eben Risikogrenzen, mit denen sie eben arbeiten. Und hier berichten eben diese institutionellen Investoren, dass mehr als ein Fünftel, also 22%, angegeben haben, bis zu 5% investieren zu können, während 30% bis zu 4% investieren können in Kryptowährungen. Das sind aus meiner Sicht schon mal sehr gute Anteile. Und das ist auch meine grundlegende Empfehlung, die für jeden Privatanleger gilt, die eben für jeden Investor in eine bestimmte Anlageklasse und allen voran jetzt auch Kryptowährungen gilt, dass man so einen Allokationsanteil mal nimmt von eine strategische, solide Anlage in Höhe von 3-5% des Gesamtvermögens in Kryptowährungen. Und Gesamtvermögen heißt für mich Kapitalvermögen. Und wenn man dann denkt, oh, ich bin eh schon sehr hoch investiert in Kryptowährungen, wenn man es aber mal ausrechnet mit dem Kapitalvermögen, dann reduzieren sich, also Immobilienbesitz, dann reduzieren sich eben die Allokationsquoten auch bei vielen Anlegern immer sehr, sehr deutlich. Aber es sind natürlich auch enorme Werte. Also nochmals zurück, das Gesamtvermögen, was diese institutionellen Vermögensverwalter verwalten, sind 5 Billionen Euro. Und 5% von 5 Billionen Euro, also wenn alle ihre Risikogrenzen oder diejenigen zumindest ihre Risikogrenzen hier deutlich ausreizen, ja, das sind natürlich auch Milliarden, die dann eben in Kryptowährungen fließen werden oder fließen können. Ja, dann nächster Punkt, fast die Hälfte, 45% der institutionellen Investoren gibt an, dass ihr Gesamtanteil ihrer Kunden an digitalen Vermögenswerten in den nächsten 3 Jahren zwischen 5 und 10% liegen wird. Und nur 0,5% geben an, dass sie kein Engagement haben werden. Also nur ein halbes Prozent der befragten Vermögensverwalter, institutionellen Investoren gibt eben an, dass seine Kunden nicht in Kryptowährungen investieren werden. 45%, dass der Anteil zwischen 5 und 10% liegen wird. Bei den anderen, also bei den anderen 45%, wenn man das halbe Prozent mal weglässt, bei den anderen 55%, wenn man das halbe Prozent mal weglässt, gehe ich davon aus, dass der Anteil eben dann niedriger ist, also unter 5%. Aber wenn der 4 und 5% ist oder 3%, dann sind es auch schon wieder bedeutende Summen. Ja, und dann der letzte Aspekt. Die Studie hat auch untersucht, das bevorzugte Engagement der Anleger in der digitalen Anlageklasse bei Kryptowährungen. Und hier ist es bei Institutionellen eben so, dass das Momentum mit 80% am beliebtesten ist, vor Value mit 68% und Carry mit 61%. Und weitere 77% haben angegeben, dass eben die risikoadjustierte Kombination all dieser Faktoren zu bevorzugen ist. Ja, was heißt das? Da könnte man jetzt auch einen ganzen Podcast dazu ohne Probleme drehen. Also Momentum ist eben, wenn man eben auch auf die Stärke setzt, aber das sind eben auch Aspekte, die bei vielen Kapitalanlegern zu beobachten sind. Also Anlageklassen, die eben steigen, in die wird eben investiert. Und ich bin ja teilweise auch jemand, der eben natürlich auch ein Trendfolger ist. Also ich folge in vielen Bereichen auch Trends, aber ich bin auch sehr, sehr gerne ein Antizykliker. Das heißt, gerade zukaufen in Tranchen, wenn die Preise eben am Boden liegen oder wenn die Angst oder das Blutbad an Kryptomärkten wieder mal sehr, sehr groß ist, das macht eben auch Sinn. Aber interessant ist in diesem Bereich eben, das sind ja institutionelle Investoren, die sich jetzt nicht von Bauchgefühlen leiten lassen sollten, wie viele Privatanleger, die risikoadjustierte Kombination. Das ist ja das, was ich Ihnen vorher auch schon gesagt habe. Wichtig ist, nicht nur die Anlagechancen zu bewerten, sondern eben allen voran auch die Anlagerisiken und dann Chancen und Risiken eben zu adjustieren. Und es sieht dann bei jedem eben ja unterschiedlich aus, gerade bei jeder Privatperson. Ja, dann gibt es natürlich auch drei Herausforderungen oder die drei größten Herausforderungen wurden in der Studie auch mal herauskristallisiert und die besagen eben, Nummer 1, mehr als 3 von 4 Befragten, also 76%, gaben an, dass sie für ihre gesetzliche oder behördliche Beschränkungen gelten, die ihren Fonds oder ihren Kunden daran hindern könnten, in ein Produkt zu investieren, das auf einem Engagement in digitalen Vermögenswerten basiert. Das ist jetzt gar keine Überraschung, weil das ist genau das, was ich Ihnen am Anfang schon gesagt habe. Institutionelle Investoren brauchen regulierte Vehikel, also regulierte Produkte, um investieren zu können aufgrund der gesetzlichen und behördlichen Beschränkungen. Und wenn dann von BlackRock, von VanEck, von Fidelity dementsprechende Produkte zugelassen von der SEC, also von der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde oder halt in anderen Ländern von den entsprechenden Behörden, da sind, ja dann werden die auch investieren. Und dass diese Produkte zugelassen sind, ist nach meiner Einschätzung eben auch nur noch eine Frage der Zeit. Dann der zweite Punkt, der Hürden und Herausforderungen. Die meisten institutionellen Investoren müssen aufgrund des Besitzes oder der Investition in Finanzinstrumente, die sich auf digitale Vermögenswerte konzentrieren, behördliche Anträge oder Meldungen einreichen. Rund 4 von 5, also 76% der Befragten, gaben an, dass dies als ein Problem ist. Weitere 5% wussten nicht, ob sie das müssten. Und nur jeder Fünfte, also rund 20%, ist zuversichtlich, dass er keine behördlichen Anträge oder Meldungen einreichen müsste. Das ist jetzt auch wieder der Aspekt der Regulierung. Und da ist es eben so, dass wir in Europa eben schon enorm weit sind, dass es auch schon Vehikel, Finanzprodukte, Investmentmöglichkeiten gibt, dass man eben investieren kann und gleichzeitig eben die behördlichen Anforderungen auch heute schon erfüllt. Ja, und zum Abschluss dann der dritte Punkt der Hürden. Rund 82% haben angegeben, dass ihnen behördliche Einreichungen oder Meldungen bekannt sind, die der Emittent digitaler Finanzinstrumente vornehmen muss, wenn Anleger ihre Finanzinstrumente halten oder in sie investieren. Also der Emittent, das wäre jetzt wieder, nehmen wir den US-Fall, BlackRock, VanEck, Fidelity, dass die eben behördliche Einreichungen vornehmen müssen. Ja, so ist es. Und genau das ist aber auch wieder dieses Regulierungsregime, das wir derzeit am Entwickeln sind, beziehungsweise das sich derzeit entwickelt. Und die größten Herausforderungen, Hürden, die eben die institutionellen Investoren derzeit noch nennen, sind eben nach meiner Einschätzung derzeit in zahlreichen Ländern am Abbauen. In Europa sind wir da schon super weit, in den USA sind wir da auf einem guten Weg, weil eben diese großen Vermögensverwalter, diese großen Institutionellen eben für ihre anderen oder für weitere Institutionellen eben hier die Autobahn schaffen, die Rahmenbedingungen schaffen, die Regularien festlegen, die rechtlichen Aspekte dann eben definieren, sodass diese Aspekte dann auch dargestellt sind. Ja, und insgesamt ist das für mich eben eine ganz, ganz tolle Studie, was Laser Digital hier gemacht hat, weil sie eben verdeutlicht, welch großes Potenzial hier ausgehen kann von institutionellen Investoren für die Welt der Kryptowährungen. Und ja, werden wir als Kleinanleger, als Privatanleger eben dann auch profitieren können, weil die Kurse steigen werden, wenn mehr Marktteilnehmer kommen, die Möglichkeiten sich eben verbreitern, die Rechtssicherheit zunimmt und somit natürlich auch die Anlageklasse der Kryptowährungen von Bitcoin, Ethereum und Co. noch auf viel breitere Füße gestellt wird und somit auch wir uns bewusst sein müssen, das machen wir nicht nur, um hier irgendwie rumzuzocken und von heute auf morgen schnell reich zu werden oder Millionär zu werden. Nein, das ist ein wichtiger Aspekt zum De-Risking und zur Diversifikation. Wenn nämlich andere Systeme scheitern, dann habe ich eben Bitcoin in meiner Wallet, wenn das Finanzsystem irgendetwas passieren sollte oder wenn meine konventionellen Währungen wie der Euro weiter erodieren. Also es geht nicht nur darum, neue Technologien und Innovationen zu nutzen und somit die Kurschancen im Hinblick auf diese Adaptionen zu nutzen. Auf der einen Seite, ja, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite, wir müssen uns viel besser und stärker bewusst werden, wir machen das auch deswegen, damit wir ein alternatives Ausgleichssystem haben, unsere Risiken reduzieren und uns besser diversifizieren, falls in anderen Bereichen etwas Gravierendes passiert. Und in unserer Welt, in der wir derzeit leben, die in vielen Bereichen aus den Fugen geraten ist, ist das aus meiner Sicht eben auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der dafür spricht, in Kryptowährungen zu investieren. So, das war's von meiner Seite aus zu meiner heutigen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar Anregungen an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche und wir hören uns dann wieder in 7 Tagen mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg weiterhin, bleiben Sie gesund, wenn Sie im Urlaub sind, schöne Ferien. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.